Dirk Müller, Showdown, der Kampf um Europa und unser Geld. Die europäische Einigung ist eine historische Meisterleistung. Auf einem Kontinent, der die meiste Zeit seiner Geschichte Schauplatz erbitterter Kriege war, sichert die Europäische Union derzeit einer 500 Millionen Menschen ein Leben in Frieden. Die Produktivität ihrer berufstätigen Bevölkerung hält sie auf den Spitzenplätzen der Weltwirtschaft. Dennoch habe der Staatenbund einen entscheidenden Fehler begangen, schreibt der Börsenkenner Dirk Müller in seinem Buch Showdown. Die Einführung des Euro. Die Gemeinschaftswährung sei von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. In diesen Blinks erfährst du, dass die Währungsunion zwar eine politische Vision verwirklicht, aber ökonomischen Sachverstand vermissen lässt. Und du wirst herausfinden, wie schwer der Euro vor allem auf schwächeren EU-Ländern wie Griechenland lastet und warum eine harte Sparpolitik ihre Probleme nur noch verschärft. Blink Nummer 1. Der Euro war von Beginn an eher ein politisches als ein wirtschaftliches Projekt. Die Krise des Euro war von Anfang an vorhersehbar. Doch die Einführung der Gemeinschaftswährung folgte keiner ökonomischen Logik, sondern sie war in erster Linie politisch begründet, ohne die wirtschaftlichen Folgen zu bedenken. Ein Rückblick auf die Geschichte. 1989 endete der Kalte Krieg und daraus ergab sich die Möglichkeit der deutschen Einheit. Weder die Sowjetunion noch die USA hatten dagegen Einwände. Die US-Amerikaner erkannten die Chance, die NATO und damit auch ihren Einflussbereich in den Osten auszudehnen. Selbst die Skeptiker in Großbritannien ließen sich davon überzeugen, und die Franzosen wollten ein wiedervereinigtes Deutschland fest in ein vereintes Europa eingebunden sehen. Das kam Helmut Kohl entgegen. Der damalige deutsche Bundeskanzler, ein überzeugter Europäer, erhoffte sich eine echte Europäische Union mit gemeinsamer Außen- und Finanzpolitik, was aber wiederum den Franzosen zu weit ging. Sie wünschten sich zwar eine gemeinsame Währung, wollten aber keine politische Souveränität an Europa abgeben. Aus wirtschaftlicher Sicht gab es bei diesem Projekt jedoch Probleme. Die einzelnen Staaten Europas unterschieden sich zu stark in ihrer Wirtschaftskraft und sie tun dies immer noch. Das liegt zum Beispiel an ihrer ungleichen Produktivität. Ein Rohbau in Spanien oder Südfrankreich, wo es im Sommer um die 40 Grad heiß ist, lässt sich langsamer errichten als ein Rohbau im klimatisch gemäßigteren Österreich. Dafür sind im Norden in den verschneiten Wintermonaten die meisten Außentätigkeiten nicht möglich. Mit ihren nationalen Währungen hatten die Länder die Möglichkeit, wirtschaftliche Unterschiede auszugleichen. Sie konnten ihre Währung abwerten und damit ihre Produkte für andere billiger machen. Hätte man das Projekt Euro wirtschaftlich zu Ende gedacht, wäre aufgefallen, dass es schwierig ist, Länder wie Deutschland, Griechenland, Portugal und Spanien durch eine gemeinsame Währung aneinander zu ketten. So ist es jetzt für Europäer zwar günstig, Autos und Maschinen aus Deutschland zu kaufen. Doch importierte Waren bleiben durch die schwache Währung weiterhin teuer. Von Heizöl und Benzin über neuseeländische Kiwis und Äpfel bis hin zu chinesischem Spielzeug. Und in Ländern wie Spanien, Irland und Griechenland explodierte zwar die Kaufkraft der Bevölkerung, doch die Exporte gingen deutlich zurück. Blink Nummer 2. Eine Währung muss zur Wirtschaftskraft einer Region passen, sonst sind Transferzahlungen unvermeidlich. Die deutsche Einheit führte dazu, dass zwei ökonomisch unterschiedlich starke Regionen eine gemeinsame Währung bekamen. Die wirtschaftlich schwachen Ostbetriebe litten darunter, da sie aufgrund der starken D-Mark nicht mehr wettbewerbsfähig waren. Ihre Produkte waren im Vergleich zu den Westdeutschen zu teuer. Mit einer schwachen Ostmark hätten die östlichen Bundesländer hingegen einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass jede Region unbedingt eine eigene Währung haben sollte, denn das wäre zu unübersichtlich. Fakt ist jedoch, dass nur dann, wenn wirtschaftliche Unterschiede nicht über die Abwertung einer Währung ausgeglichen werden können, Transferzahlungen notwendig sind. In Deutschland schwächt der Länderfinanzausgleich die Unterschiede zumindest ab. Solche Transferzahlungen funktionieren jedoch nur, wenn für alle dieselben Regeln gelten. Mal angenommen, ein Baden-Württemberger wüsste, dass ein Saarländer mit 50 in Rente geht und nur die Hälfte der Steuern zahlt, wäre er nicht mehr bereit, sein Geld in einen gemeinsamen Topf zu werfen. Auf europäischer Ebene hieße das, Arbeitsmarktgesetze, Steuersätze und Sozialsysteme müssten vergleichbar sein. Auch hier dürften die Zahlungen ein gewisses Maß nicht überschreiten, damit sie für die Bevölkerungen akzeptabel sind. Welche Folgen es haben kann, wenn sich der Wert einer Währung von der Wirtschaftskraft entkoppelt, musste die Schweiz vor einigen Jahren erfahren. Dort veränderte sich der Wechselkurs von Franken in Euro nicht aufgrund der wirtschaftlichen Stärke des Landes, sondern wegen des Misstrauens gegenüber dem Euro. Ende 2008, Anfang 2009 trauten die Europäer ihrer eigenen Währung nicht mehr. Sie flüchteten in den Franken, dessen Wert stieg daraufhin stark an. Die Schweizer in den Grenzgebieten kauften daher im für sie nun billigeren Euroraum ein, worunter wiederum der Einzelhandel in dem Alpenland litt. Auch seine Exporteure bekamen Probleme, weil ihre Produkte wie Luxusuhren oder Taschenmesser plötzlich für Deutsche und Franzosen teurer wurden. Die Tourismusbranche geriet ebenfalls in Schwierigkeiten, da das Reiseziel Schweiz für andere Europäer zu kostspielig wurde. Blink Nummer 3. Eine harte Sparpolitik verschärft die Krise von schwachen EU-Ländern wie Griechenland. Europa braucht dringend konjunkturbelebende Maßnahmen. Das erkennt die Politik aber nicht. Ganz im Gegenteil. Strauchelnde Regionen sehen sich auf einen harten Sparkurs verpflichtet. Diese Situation gab es in der Geschichte schon einmal in der Weimarer Republik. Im Jahr 1929 sparte Reichskanzler Heinrich Brüning gegen die Wirtschaftskrise an. Die Finanzmärkte sollten merken, dass Deutschland ein verlässlicher Partner sei. Das führte jedoch zu einem Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft. Die Folgen waren dramatisch. Es kam zu Massenarbeitslosigkeit, die Mittelschicht verelendete und so wurde der Weg geebnet für den Aufstieg Adolf Hitlers. Bundeskanzler Gerhard Schröder machte es Anfang der Nullerjahre mit der Agenda 2010 besser. Bis dahin hatte der damalige Finanzminister Hans Eichel eisern gespart. Die Folge? Die Wirtschaft stagnierte und die Arbeitslosigkeit stieg rapide. Schröder schwenkte rechtzeitig auf Reformen mit konjunkturstützenden Maßnahmen um. Er investierte in die Infrastruktur, etwa den Straßenbau, es gab Mittel für Ausbildungsangebote, die sich an Jugendliche richteten, und andere Bildungsinitiativen sowie Steuervergünstigungen für Haushaltshilfen und Kinderbetreuung. Dabei nahm der Kanzler sogar eine Rüge aus Brüssel in Kauf. Auch im Krisenjahr 2009 wiederholten die Regierenden nicht die verhängnisvollen Fehler der Weimarer Republik. Kanzlerin Angela Merkel investierte während der Wirtschaftskrise. Sie finanzierte beispielsweise die Abwrackprämie, Kurzarbeit und Verbesserungen der Infrastruktur. Diese Maßnahmen trugen mit dazu bei, dass Deutschland gut durch die Rezession kam. Ein Vorbild für Europa. Viele Länder des Kontinents müssen ihren Arbeitsmarkt und ihre Sozialsysteme reformieren. Diese Maßnahmen sollten, wie dies in Deutschland geschehen ist, mit Konjunkturpaketen unterstützt werden. Nur dann können die Reformen erfolgreich sein. Von Ländern wie Griechenland und Spanien wird aber heute eisernes Sparen verlangt. Dabei sind bereits Parallelen zur Situation in der Weimarer Republik bemerkbar. So schrumpft die Wirtschaftsleistung Griechenlands, während dort die Arbeitslosigkeit wächst. Die Wahrscheinlichkeit sozialer Unruhen steigt dadurch und rechte Populisten nutzen die Situation, um die angestaute Wut auf Ausländer zu lenken. Blink Nummer 4. Die Europäische Union könnte von unterschiedlichen Landeswährungen profitieren. Anhänger des Euro behaupten gern, ohne die Gemeinschaftswährung werde Europa zerbrechen. Das stimmt aber nicht. Schließlich haben nicht alle Mitglieder der Europäischen Union den Euro eingeführt. Man denke an Dänemark und Polen. Trotzdem machen diese Staaten keine Anstalten, die EU zu verlassen. Polen kam auch ohne Euro gut durch die Krise und steht wirtschaftlich besser da als einige Euro-Länder. Der Euro ist auch kein Garant für den Frieden. Den Friedensnobelpreis hat die Europäische Union erhalten und nicht die gemeinsame Währung. Ebenso falsch ist die Annahme, Deutschlands Wirtschaft brauche den Euro. Doch deutsche Waren sind im Ausland nicht aufgrund ihres niedrigen Preises attraktiv. Das Land exportiert Hochtechnologie. Wer einen Mercedes kaufen will, gibt sich nicht mit einem Peugeot zufrieden. Deutsche Maschinen finden nicht Absatz, weil sie unschlagbar billig sind, sondern wegen ihrer hohen Qualität. Unterschiedliche Währungen würden das Zusammenwachsen Europas sogar vereinfachen. Und sie könnten Konflikten vorbeugen. Dass der Euro die falsche Währung für Länder wie Spanien und Griechenland ist, hatte dort dramatische Folgen, wie Straßenschlachten und bürgerkriegsähnliche Zustände. Außerdem erlauben es unterschiedliche Währungen, Differenzen in der Produktivität durch Auf- und Abwertung einer Landeswährung auszugleichen. Innerhalb eines Währungssystems ist dies nicht möglich. Stattdessen werden Transferzahlungen von Reichen in arme Regionen notwendig. Es ist jedoch fraglich, ob die Menschen in den Geberländern überhaupt dazu bereit sind. Zwar behaupten viele das Gegenteil, aber eine Währungsunion lässt sich auch wieder beenden. Das zeigt die lateinische Münzunion, die von 1865 bis 1914 bestand und Frankreich, Belgien, Italien und die Schweiz umfasste. Selbst Griechenland war von 1868 bis 1908 Mitglied dieses Verbundes. Ähnlich der heutigen Europäischen Währungsgemeinschaft handelte es sich dabei um eine Währungsunion, zu der sich selbstständige Staaten zusammengeschlossen hatten, mit der Besonderheit der Edelmetalldeckung. Über viele Jahre hinweg traute man sich nicht, sie wieder aufzulösen. Gold- und Silbermünzen behielten in allen Ländern ihre Gültigkeit. Die einzelnen Mitglieder gingen jedoch dazu über, die Golddeckung für Banknoten aufzugeben und selbst Geld zu drucken. Faktisch existierten somit zwei Währungen, bis die lateinische Münzunion zerfiel. So ließe sich auch heute verfahren. Der Euro könnte dann weiter bestehen, aber jedes Land gäbe noch eine eigene Währung heraus. Blink Nummer 5. Griechenlands Probleme lassen sich durch einen Austritt aus dem Euro lösen. Das griechische Volk war fast 2200 Jahre lang der Herrschaft und Willkür fremder Mächte ausgeliefert. Die Griechen lernten während dieser Zeit die Regierung und den Staat als einen Feind kennen, an den sie keine Abgaben zahlen wollten. Daraus resultiert die heute noch verbreitete schlechte Steuermoral. Zudem erklärt der Blick auf die Geschichte des Landes, warum die Griechen so sensibel auf die Einmischung von außen reagieren, in jüngster Zeit besonders durch Deutschland. Für Griechenland wäre es besser, aus dem Euro auszutreten. Nach seiner Einführung wurde die griechische Wirtschaft schwächer. Denn der starke Euro machte griechische Waren zu teuer. Die deutsche Produktivität zog den Euro weiter nach oben. Doch durch niedrige Zinsen gab es billiges Geld. Daran kamen die Griechen auch ohne nennenswerte Reformen weiterhin günstig, wodurch ihre Verschuldung stark anstieg. Anders in der Türkei. Die türkische Lira wertete damals ab. Die Türkei konnte jedoch kein billiges Geld aufnehmen und musste daraufhin ihre Wirtschaft reformieren. Das führte zum wirtschaftlichen Erfolg. Der griechische Tourismus und die heimische Landwirtschaft, Industrie und Export würden von einer eigenen, schwächeren griechischen Währung profitieren. Das Mittelmeerland könnte Olivenöl, Wein, Feta, Ouzo, vielleicht auch Textilien und Pharmaprodukte exportieren, da die Produkte wegen der günstigen Preise auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig wären. Der Euro und die Drachme könnten dabei parallel existieren. Griechische Beamte bekämen ihr Gehalt fortan in der Landeswährung überwiesen, und für das Ausland wäre es wieder günstig, in Griechenland einzukaufen. Konkurrenzfähige Preise würden dem Land einen Wirtschaftsaufschwung bescheren. Doch nicht alles ist positiv an diesem Szenario. Alte Konten und Schulden würden in Griechenland weiterhin in Euro verrechnet. Damit ergäbe sich etwa für verschuldete Hausbesitzer, die ihre Miete in Drachmen erhalten, den Hauskredit jedoch in Euro abzahlen müssen, ein großes Problem. Wohlhabende, die über Vermögen und damit den Euro verfügen, wären die Gewinner. Sie könnten mit ihrem Geld in Griechenland noch wesentlich mehr kaufen als zuvor, etwa die Häuser der verschuldeten Besitzer. Blink Nummer 6. Die USA haben ein großes Interesse an der Griechenland-Krise und dem Scheitern des Euro. Die USA wollen den Euro als weltweite Leitwährung verhindern, aus zwei Gründen. Sie haben daran ein sicherheitspolitisches Interesse und auch ihre wirtschaftliche Existenz hängt davon ab, den Dollar als Leitwährung zu erhalten. Im Jahr 2007 war es fast schon soweit gewesen. Der Euro stand kurz davor, den Dollar als Leitwährung abzulösen. In eben diese Zeit fallen Ereignisse, die von den USA arrangiert waren, um Griechenland zu destabilisieren. Damals gab es Befürchtungen, Kostas Karamanlis, der griechische Ministerpräsident, verhandle mit Russland über die Förderung der Öl- und Gasvorkommen, die im Mittelmeer in gigantischem Ausmaß vermutet werden. Ihre Ausbeutung könnte Griechenland erlauben, alle finanzpolitischen Probleme zu lösen. Untersuchungen gehen davon aus, dass Europa mit den Gasvorkommen rund um Griechenland über Jahrzehnte seinen Bedarf decken könnte. Doch auch US-Firmen sind an diesen Ressourcen interessiert. Daher bereiten die US-Amerikaner im Hintergrund den Weg Griechenlands in die Staatspleite vor, um sich so die Rohstoffe im östlichen Mittelmeer zu sichern. Der russische Geheimdienst hatte 2007 Informationen zu angeblich geplanten Anschlägen gegen Karamanlis durch einen westlichen Geheimdienst, um die aktuelle griechische Energiepolitik zu beenden. Zwei Jahre vor Ende seiner Amtszeit kündigte er vorgezogene Neuwahlen an, die er, wie erwartet, verlor. Sein Nachfolger war mit Giorgos Papandreou ein amerikafreundlicher Regierungschef. Sein Finanzminister deckte nur zwei Wochen nach der Wahl im Oktober 2010 auf, dass das griechische Defizit 2009 viel höher war als von der Vorgängerregierung genannt und zwang damit Griechenland unter den Rettungsschirm. Die griechische Staatsanwaltschaft erhob im Jahr 2013 Anklage gegen den damaligen Chefstatistiker, der die Lage Griechenlands zu schlecht dargestellt haben soll. Bevor er mit dem Regierungswechsel seinen Dienst in der Athener Statistikbehörde aufnahm, hatte er 21 Jahre lang beim amerikanisch dominierten Internationalen Währungsfonds gearbeitet. Die Vermutung liegt nahe. Die USA warten darauf, dass Griechenland aus der EU austritt, und sie wollen anschließend die griechischen Bodenschätze ausbeuten. Auch der Internationale Währungsfonds wird dazu eingesetzt, dieses Ziel zu erreichen, indem den Griechen knallharte Sparvorgaben gemacht werden. Blink Nummer 7. Europa ist zu stark verschuldet, worunter die Einkommensschwachen am meisten leiden. Geld entsteht durch Kreditaufnahme. Allen Schulden auf der Welt steht genauso viel Geldguthaben gegenüber. Brauchen Länder Geld, nehmen sie Kredite auf. Der ursprüngliche Sinn der Kreditvergabe bestand in der Vorfinanzierung. Die Rückzahlung des Geldes ist aber unmöglich, wenn der Empfänger des Geldes sich weigert, es wieder auszugeben und es so nicht in den Wirtschaftskreislauf zurückkommt. Wenn jemand 10 Millionen verdient, ist das kein Problem, er muss das Geld nur wieder ausgeben. Das Problem? Schulden und Guthaben sind ungleich verteilt. In Deutschland gibt es knapp 5 Billionen Euro Geldvermögen der privaten Haushalte und über 6 Billionen Euro an Sachwerten, wie zum Beispiel Immobilien. Die Hälfte der Deutschen besitzt zusammen nur etwa 1% dieses Vermögens. Die reichsten 10% der Bevölkerung hingegen 2/3. Aber alle Bürger zahlen für die Zinseinkünfte der wenigen. Denn dem Geldvermögen stehen auf der anderen Seite Schulden gegenüber. Viele davon hat der Staat im Namen der Bürgerinnen und Bürger gemacht und sie bezahlen mit ihren Steuern die Zinsen. Die Wirtschaftsleistung hat sich seit 1950 etwa verachtfacht. Die Schulden und das Geldvermögen sind aber in diesem Zeitraum um das 46-fache gestiegen. Die Belastung für die Bürger im Verhältnis zu ihrem Einkommen hat dadurch stark zugenommen, denn sie alle zahlen die Zinsen für die Schulden des Staates. Ein kleiner werdender Teil der Bevölkerung profitiert von der Entwicklung der Wirtschaft. Die untere Hälfte der Bevölkerung erhält nie die Chance, selbst ein Geldvermögen anzuhäufen, auf das sie einmal Zinsen bekommen könnte. Die Menschen müssen aber den Zinsgewinn derjenigen bezahlen, die Geldvermögen haben. Hinzu kommt, dass Arbeit höher besteuert wird als Kapitaleinkünfte. Die Spreizung zwischen Schulden und Guthaben muss wieder kleiner werden. Dafür gilt es, Schulden abzubauen. Das kann mit einem Schuldenschnitt durch Steuererhöhungen oder durch Inflation, also Geldentwertung, geschehen. Wie aktuell in Europa, wo die Europäische Zentralbank gerade Geld zu sehr günstigen Bedingungen anbietet. Blink Nummer 8. Reformpolitik muss mit Investitionen in die Infrastruktur einhergehen. Die meisten europäischen Staaten müssen dringend Reformen in Angriff nehmen. Sie haben aber nur Aussicht auf Erfolg, wenn sie durch Konjunkturpakete abgefedert werden, die einen Wirtschaftsaufschwung erzeugen. Eine sehr wirkungsvolle Maßnahme sind Investitionen in die Infrastruktur. Zum Beispiel lässt sich der Aufstieg der USA zur wirtschaftlichen Weltmacht auf die Verbesserung der Infrastruktur des Landes zurückverfolgen. Im 19. Jahrhundert war die Eisenbahn auf der Erfolgsspur. In den 40er und 50er Jahren breitete sich mit den Interstate Highways ein riesiges Fernstraßennetz in den Vereinigten Staaten aus, vergleichbar mit Europas Autobahnen. Europa muss einen anderen Weg gehen. Es ist der einzige Kontinent, der sich klar dazu entschieden hat, seine Energieversorgung auf erneuerbare Energie umzustellen. Daher sollten die Europäer an Investitionen in die Energieinfrastruktur denken. Denn die Energiewende kostet Geld, etwa für den Aufbau von Windparks oder die Erforschung von Speichern. Gleichzeitig suchen Versicherungen nach ertragreichen und sicheren Anlagemöglichkeiten. Es gibt da aber ein Problem. Es heißt Basel III. Diese internationale Regulierungsvorschrift legt fest, wie viel Eigenkapital ein Finanzinstitut für eine Kapitalanlage vorhalten muss. Industriebeteiligungen gelten als riskant und daher müssen Versicherungen für sie viel eigenes Geld hinterlegen. Da sie aber nur über wenig Eigenkapital verfügen, investieren sie eher in sichere Bundesstaatsanleihen. Um dieses Problem zu lösen, müsste ein europäischer Infrastrukturfonds geschaffen werden. Versicherer zahlen Geld ein und die Länder garantieren das eingezahlte Geld. Die Staaten gehen damit ein geringes Risiko ein, da den Garantien Sachvermögen gegenübersteht. Durch das Geld, das der Infrastrukturfonds investiert, boomt die Wirtschaft. Diesmal ist es allerdings kein Kreditgeld, das umläuft. Es werden keine neuen Schulden gemacht. Die Versicherungen ziehen ihr Geld aus Staatsanleihen ab und verkaufen diese an die Europäische Zentralbank. Das frische Geld wird investiert, die Steuereinnahmen sprudeln, der Staat kauft die Staatsanleihen zurück und die Schulden sinken. Das waren die Blinks zu Showdown von Dirk Müller. Die Kernaussage dieser Blinks lautet: Der Euro ist die falsche Währung für die meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union, was erhebliche wirtschaftliche Probleme mit sich bringt. Außerdem haben die EU-Länder zu viele Schulden angehäuft. Die Folgen von alledem sind gerade zu spüren. Der Euro steht kurz vor dem Scheitern. Ein Interesse daran haben die USA, die den Dollar als Leitwährung erhalten und sich Rohstoffe im östlichen Mittelmeer sichern wollen, sollte die Eurozone auseinanderbrechen. Doch Europa kann der Krise noch gegensteuern. Durch Investitionen in die Energieinfrastruktur lässt sich die Wirtschaft ankurbeln und das Schuldenproblem lösen.